Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Schwiegermutter sitzt weiterhin erstarrt auf ihrem Bett und Pavli drückt ihr Kuscheltier fest an ihre Brust. Die Meldungen überschlagen sich. Die Stimmen der Reporter sind hektisch. Sie setzen Hilferufe ab und mahnen gleichzeitig zur Besonnenheit. Pavel erwacht aus seiner Lähmung. Sein Gehirn rattert schneller als die Panzerketten auf den Steinen. Los, zieht euch an, fordert er. Wir müssen raus. Eine Stunde später steht er mit seiner Tochter am Rathaus am Altstädter Ring. Vera und ihre Mutter sind in der Wohnung geblieben. Sie hatten sich hartnäckig geweigert. Die Kleine folgte bereitwillig. Er fragt sich in diesem Augenblick, wie um Himmels Willen er nur ein Kind hierher hatte mitnehmen können. Aber jetzt ist sie hier, an seiner Hand. Er würde sie beschützen. Außerdem hatte er dieses Ausmaß nicht erwartet. Er ist völlig überfordert. Die Straßenbahnen fahren nicht mehr. Die Stadt ist besetzt von Militärfahrzeugen und Panzern. Pavel irrt mit dem Kind an der Hand umher. Er denkt nicht. Er handelt automatisch. Er nimmt ausschließlich Seitenstraßen. Es ist das Militär der Bruderstaaten. Sowjetunion, Polen, Bulgarien, Ungarn. Er meint auch Fahrzeuge aus der DDR erkannt zu haben. Die eigenen Brüder kämpfen gegen uns, schreit ihm ein Passant entgegen. Pavel hält seine Tochter fest. Verlier das Kind nicht, pass auf. Das ist alles, woran er denken kann. Können Sie mir helfen? Ein Passant winkt Pavel zu sich. Der Mann versucht, an einem Straßenschild heraufzuklettern. Ist das Ihre Tochter? Pavel nickt. Können Sie sie auf die Schulter nehmen, so haben wir die notwendige Höhe, gestikuliert der Fremde. Pavel versteht sofort. Los, er hieft das Mädchen auf seine Schultern. Wir drehen das Schild um. Es ist ein Wegweiser. Der Fremde hat einen Schraubenzieher, reicht ihn zu Pavli hoch. Siehst du die Schrauben? Daran musst du drehen, damit sie sich etwas lockern. Pavli schafft es. Es geht schnell. Jetzt weist das Schildzentrum aus der Stadt heraus. Pavel setzt seine Tochter wieder ab und der Fremde lobt, das hast du gut gemacht. Und die Kleine strahlt. Wir vertauschen auch Straßenschilder oder entfernen sie komplett. Machen Sie mit. Wir brauchen jede helfende Hand. Dann rennt er davon. Pavel irrt weiter. Immer wieder rollen Panzer und schwer bewaffnete Soldaten in Militärfahrzeugen dröhnend an ihnen vorbei. Auch Flugzeuge kreisen weiter wie Aasgeier über der Stadt. Jeder verdrehte Wegweiser führt die Truppen aus der Stadt hinaus. Sie kennen sich nicht aus. Das wird ihnen zum Verhängnis. Pavel, komm rein! Er wirbelt herum. Woher kam die Stimme? Als er niemanden entdeckt, blickt er nach oben. Miroslav winkt aus einem Fenster im dritten Stock. Pavel hat keinen blassen Schimmer, wer dort wohnt. Er überlegt auch nicht. Noch während er zum Hauseingang läuft, kracht ein sowjetischer Panzer in eine Straßenlaterne. Funken unkontrollierter Elektrizität wirbeln durch die Luft. Pavel zieht seine Tochter mit sich und verschanzt sich hinter der Haustür. Jemand hatte eine tschechoslowakische Flagge vor das Sichtfenster des Panzers gespannt, der daraufhin die Orientierung verlor. Pavli klammert sich an ihn. Er nimmt sie auf den Arm und wundert sich über seine enorme Kraft. Er spürt ihr Gewicht kaum. Trotzdem setzt er sie ab, als er die Treppen hinaufrennt. Hier irgendwo muss die Wohnung sein, aus der sein Freund gewunken hat. Miroslav stürmt aus der Wohnungstür. Komm rein, hier bist du sicher. Drinnen traut er seinen Augen kaum. Die Privatwohnung ist voller Technik. Eine komplette Fernsehstation wurde in Windeseile provisorisch errichtet. Ein Reporter, den Pavel nicht kennt, spricht eindringliche Botschaften in deutscher Sprache mit starkem Akzent. Liebe Österreicher und Westdeutsche, liebe Bürgerinnen und Bürger da draußen, hier ist Prag. Wir brauchen Ihre Hilfe. Heute in den frühen Morgenstunden wurde unser Land durch Truppen des Warschauer Pakts besetzt. Es herrschen Kriegszustände. Es wird geschossen. Unsere Fernsehsender und Radiostationen wurden besetzt. Wir wissen nicht, wie lange wir noch aus diesem Versteck senden können. Vor dem Reporter, der die Worte von einem Blatt Papier abliest, stehen mehrere Männer mit Kameras und Mikrofonen mit großen Aufnahmegeräten. Schreibtischlampen und einfache Glühbirnen, die auf abenteuerliche Weise an Kabel geklemmt wurden, dienen als Scheinwerfer. Dann geht das Kapitel weiter, was er alles noch in der Stadt erlebt. Die Bevölkerung zeigte ja zivilen Widerstand, was die Truppen sehr überforderte. Er bringt dann irgendwann sein Kind aufs Land zu Verwandten, weil er merkt, die kann in dieser Stadt nicht bleiben. Und erst auf der Rückfahrt wird ihm eigentlich klar, was an diesem Tag passiert. In seinem Institut weiß er gar nicht, wie es weitergeht. Wer kümmert sich um die Kinder und Jugendlichen der Jugendpsychiatrie? Er ist völlig überfordert, fährt dann erstmal nach Hause und guckt nach seiner Frau. Und da kommt er zu Verstand, da steigen wir jetzt wieder ein. Er selbst ist ein Teil des großen Ganzen. Es sind auch seine Ideen und seine Worte, die heute zerschossen und unter Panzerketten zerquetscht werden. Er kann keinen Fehler finden. Er hat doch nichts Falsches getan und niemanden verletzt. Er hat Gedanken zu Papier gebracht. Das Krokodil wütet in der Stadt. Immer wenn wir in dem Buch von dem Krokodil die Rede ist, das ist ja auch der Titel, das ist seine Metapher, die in seinen Unterlagen stand. Das kennen wir auch. Wir begegnen Menschen, die sind sehr freundlich, sehr friedfertig, aber wir spüren, irgendwie passt da was nicht. Und das nennt er das Krokodil. So wie ein Krokodil am Ufer liegt, ich gehe vorbei und denke, oh, das ist ganz träge und schläfrig. Aber wenn es zuschnappt, geht das ganz schnell und ich komme nie wieder raus. Daher der Titel, wir machen weiter. Das Krokodil wütet in der Stadt. Es hat angegriffen und schnappt wild um sich. Ohne Vorwarnung. Lautlos schlich es sich unter der Tarnung einer geheuchelten Freiheit und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in die goldene Stadt Prag. Während das Leben an der Öffentlichkeit die warmen Sonnenstrahlen genoss, kroch das Krokodil durch den Untergrund, schliff seine Fangzähne an den Mauern eines längst gescheiterten, starren Kommunismus. Pavel glaubt, es manchmal gespürt zu haben, aber er konnte es nie sehen. Vera sitzt auf der Couch. Ihre Augen sind verweint. Sie ist in sich zusammengesackt. Ihre Mutter sitzt daneben, dreht ein Stofftaschentuch in ihren Händen. Das Radio ist ausgestellt. Die beiden sitzen und warten, dass das gewohnte Leben von gestern wiederkommt. Er setzt sich vor die beiden auf den Boden. Endloses, erdrückendes Schweigen. Es gibt Momente, da ist jedes gesprochene Wort zu viel. »Hast du auch was unterschrieben?« schreit Vera plötzlich in die Stille. Er richtet seinen Oberkörper etwas auf, stützt seine Ellbogen auf den Teppich. »Steht dein Name unter diesem Manifest oder auf irgendeiner Liste? Du warst doch auch dabei.« Sie fragt nicht, sie schreit. Dann springt sie auf. Wie ein Tier in Todesangst läuft sie im Kreis, rauft sich die Haare, schlägt sich die Hände vors Gesicht. Er weiß nicht, was er sagen soll und bleibt am Boden. Jetzt verliert sie den Verstand vor Angst. Er ist hilflos. Antworte mir! Sie rennt weiter. Er wartet, bis sie ihn für einen Moment ansieht und flüstert, ja. Ja, er war dabei. Er gehörte zu jenen, die den Aufruf zu mehr Menschlichkeit und Freiheit verfassten. Intelligente, durchdachte und wohlgewählte Worte. Die Basis für eine lebenswerte Zukunft. Und gleichzeitig eine unbeabsichtigte Provokation der Mächtigen in Moskau. In der Presse wurden nur die 70 Aktiven veröffentlicht, die am Vortrag des Drucks auf die Schnelle erreichbar waren. In der Zeitung wurde Pavels Name daher nicht erwähnt. aber das bedeutet keine Sicherheit. Denn direkt darunter steht deutlich geschrieben, dass weitaus mehr Personen mitwirkten und hinter den 2000 Worten stehen. Wer also nach vermeintlichen Konterrevolutionären sucht, wird früher oder später auch auf Pavel stoßen. Auf einigen Papieren steht sein Name, auf Notizen, Ideensammlungen, Skizzen. Auf den Vorlagen, aus denen der Schriftsteller Watzulik die 2000 Worte des Manifests formulierte. Dr. Pavel Vodák Prag, seine Handschrift. Unverkennbar. In diesem Moment dämmert ihm, dass er sich um Kopf und Kragen geschrieben hat. Seine Unterschrift beweist seine politische Gesinnung. In der allgemeinen Aufbruchsstimmung unter dem Reformkurs Dubčeks sah er keine Gefahr. Er war davon überzeugt, seinem Land zu helfen. Die Ereignisse des heutigen Tages konnte er nicht vorausahnen. Würden nun Repressalien folgen? Er weiß es nicht. Das Einzige, das er weiß, ist, dass er nichts ungeschehen machen kann. Naja, und dann geht's weiter. Es kommen natürlich hochoffizielle Einladungen zu Behörden. Der Kreis wird immer enger, er darf nicht mehr reisen. Er ist der anerkannte europäische Fachmann für Heimkinder. Er darf aber jetzt nicht mehr ins westliche Ausland. Und er spürt immer mehr Krokodile um sich herum, bis er sich dann entschließt zu fliehen. Mit der Familie, mit seiner Frau, von der er nicht weiß, wann die nächste Panikattacke kommt. Die Frau weigert sich, die Flucht anzutreten ohne ihre Mutter. Die ist aber über 80 und krebskrank. Und die kleine Tochter ist bei der Flucht dann 12 Jahre alt, im Jahre 1970. Er kommt an gefälschte westdeutsche Reisepässe. In den Pässen steht Familie Weber aus Salzgitter. Aber seine drei Frauen sprechen alle kein Deutsch. Und dann tritt er die Flucht an, er verkauft es als Familienurlaub nach Jugoslawien, betritt dann eine Fähre nach Italien und seine größte Sorge ist, dass diese drei über mehrere Tage einfach nur den Mund halten, was gar nicht so einfach ist. Es gibt dann auch recht amüsante Szenen. Sollen wir mal ein kurzes Stück lesen? Also die sind jetzt schon ein paar Tage unterwegs. Oma und Tochter glauben immer noch an einen Familienurlaub, wundern sich, dass das kein Ende nimmt. Und seine Frau, es ist für ihn spürbar, die nächste Panikattacke steht kurz bevor. Die stehen jetzt an der Grenze von Italien zu Österreich mit der Bahn. Es ist nachts, sie haben eine Schlafkabine und irgendwie können alle vier nicht mehr. Kinder, jetzt reicht es aber wirklich, schimpft die Großmutter. Ich muss zur Toilette. Jetzt nicht, verdammt nochmal, blafft Pavel zurück. Jetzt ist Grenzkontrolle. Du kannst meiner Mutter doch nicht verbieten, zur Toilette zu gehen, mischt sich Vera ein. Der Streit eskaliert in der Enge des Schlafabteils. Es ist stickig und dunkel. Viel zu wenig Platz für vier Menschen und angespannte Nerven. Hör bitte auf zu reden, herrscht Pavel die beiden an. Er bemüht sich, dass er nicht zu laut wird. Jeden Moment kommen die Grenzkontrolleure. Der Zug steht, nur noch wenige Meter trennen ihn von Österreich. Mutter, tu uns einen Gefallen und hör auf zu reden. Vera, ich lasse mir von dir nicht den Mund verbieten, ich muss zur Toilette. Pavel ringt um Fassung. Beruhigt euch bitte. Seiner Frau reicht es. Du verbietest meiner Mutter, dass sie zur Toilette geht? Du bist unverschämt. Ich verbiete nicht, ich schütze uns, Herrgott, noch mal. Ruhe jetzt. Kinder, ich habe euch gleich gesagt, ich will nicht mit in diesen Urlaub. Und jetzt gehe ich zur Toilette. Basta. Und damit geht sie langsam, aber zielstrebig aus dem Abteil. Papa, etwas zupft an seiner Hose. Ich muss auch. Nein. Du bleibst hier und du bist jetzt still. Aber die Oma darf doch auch, wispert Pavli und schaut ihn fassungslos an. Er hält die dunkelgrünen Reisepässe der BRD in seiner Hand. Vier Pässe für drei Personen. Eine hockt auf der Toilette. Alle sprechen eine Sprache, die nicht zu den Dokumenten passt. Er ist der Einzige, der Deutsch kann. In dem Moment klopft es. Passkontrolle, sagen die beiden Männer mit einem österreichischen Akzent. Die Uniformen sitzen tadellos, sie machen eine gute Figur. Pavel reicht ihnen wortlos die Dokumente und bemüht sich um eine akzentfreie Aussprache. Jeder, dessen Muttersprache Deutsch ist, hört sofort, dass er nie und nimmer in Salzgitter aufgewachsen sein kann. Herr Weber muss also seine Wurzeln im benachbarten Osten haben. Aber dagegen ist ja nichts einzuwenden. Pavel beruhigt sich. Das ist der Pass meiner Schwiegermutter, erklärt er. Sie ist gerade zur Toilette. Wenn Sie gleich eine ältere Dame auf dem Gang sehen, wissen Sie, sie gehört zu uns. Die beiden Beamten blättern aufmerksam durch die Papiere, mustern ihn, Vera und Pavli sehr genau. Halt bloß den Mund, fleht er innerlich, als sie seine Tochter betrachten. Sabine Weber alias Pavli Vodakova schweigt. Glück gehabt. Vera schweigt auch. Die Beamten geben ihm 3 Pässe zurück, einen behalten sie in ihrer Hand. Warten Sie, sagt Pavel. Ich schaue mal eben nach meiner Schwiegermutter. Er muss den Männern zuvorkommen, denn wenn sie seine Schwiegermutter auf den Gang ansprechen, wird sie ihnen höflich in tschechischer Sprache antworten, dass sie kein Wort versteht. Dieses Risiko darf er nicht eingehen.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, Sandra. Vielleicht, das ist ja für Sie aus der Geschichte, was Sie jetzt gehört haben, schon rausgekommen, geht es um eine wirkliche Geschichte, eine Lebensgeschichte. Aber es gibt ja eine ganz enge Verbindung zu deiner Lebensgeschichte und die steht in dem Buch nicht drin, aber es ist ja immer schön, so eine Gelegenheit zu nutzen, um ein bisschen mehr zu erfahren. Deshalb sind wir ja auch hier. Und vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen davon.
Ja, soll ich mal? Also gerne. Das, was ich jetzt erzähle, klingt verrückt und spooky, aber ich bin wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden. Und es ist wirklich so passiert. Es ist so, ich selber bin adoptiert, war kurze Zeit im Kinderheim, kam dann zu meinen Adoptiveltern. Und im Jahre 2008 wollte ich erstmal wissen, wer ich bin. Ich ging also auf Wurzelsuche, fand zuerst meine leibliche Mutter, eine sehr sensible und ja psychisch gebrochene Frau. Danach fand ich den Halodri, der mein Vater ist, Lebenskünstler, den haut nichts um. Und dann hatte ich ja noch 2, die ich Mama und Papa nenne. Und irgendwie war ich ganz schön im Chaos. Wie gehe ich jetzt mit diesen 4 Eltern um? Da gibt es ja auch so Eifersüchteleien. Naja, und nun bin ich selbst Therapeutin und habe dann nach fundierter Fachliteratur im Internet gesucht. Ich wollte nicht irgendwas, ich wollte ja Bücher, wo jemand wirklich geforscht hat. Und so kam ich auf einen Dr. Pavel Vodak, Prag. Der hat nämlich in den 60er Jahren diese Fachliteratur veröffentlicht. Die Bücher gab es aber leider nicht in deutscher oder englischer Übersetzung. Die gab es nur auf Tschechisch, eine Sprache, die ich nicht konnte. Und dann habe ich halt schweren Herzens einen Haken dran gemacht und mich mit deutscher Fachliteratur begnügt, die sich witzigerweise auch auf ihn bezog. Jahre später, im Jahr 2014, sitze ich mit meiner Freundin Paula, eingedeutscht. Paula 14 Jahre älter als ich, Freundin und Kollegin in Berlin. Wir waren in Berlin, weil wir dort eine Ausbildung gemacht haben zum Kindertrauerbegleiter. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Und wir sitzen in einem Restaurant im Spandauer Kolk, tschechisches Restaurant. Sie unterhält sich mit dem Besitzer auf Tschechisch. Ich kriegte ein Bier nach dem anderen. Um es abzukürzen, ich war ziemlich angetrunken. Und diese Umgebung weckte bei ihr Erinnerungen. Ich wusste immer, dass sie aus der Tschechoslowakei geflohen waren. Aber es gab nie einen Grund, sie nach ihrem Geburtsnamen oder ihrer Familie zu fragen. Und dann erzählt die von früher und ich sitze da bei meinem Bier und auf einmal fällt mir alles aus dem Gesicht. Da kam nämlich raus, dass dieser Dr. Pavel Vodak ihr Vater ist. Und dann habe ich gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Hat er ein Fachbücher veröffentlicht? Sagt sie, ja klar, die habe ich zu Hause, kannst du lesen. Das war ja sein Fachgebiet. Da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ein paar Wochen später kam es noch besser. Sie kam dann ganz berührt an und sagt, pass mal auf, ich weiß das selber, sie war ja auch Psychologin, ich habe meine Vergangenheit nicht so ganz im Griff. Du hast deine Wurzeln schon aufgeräumt und du wolltest meinen Vater immer kennenlernen. das kannst du jetzt. In meinem Keller steht eine Arzttasche. Er hat nämlich sein ganzes Leben aufgeschrieben. Darin sind über 1000 Seiten maschinengetippt, sein Leben. Tu mir einen Gefallen, bring's in Form. Tut mir dann auch gut. Ja, und dann habe ich angefangen. Also ich habe tatsächlich 2 Jahre Tschechisch gelernt. Ziemlich sinnloses Unterfangen. Das ist eine Sprache, die, also ich schaffe sie nicht. Ich kann nur grobe Zusammenhänge verstehen. Seine Lebensaufzeichnungen waren aber netterweise auf Deutsch. Ja, und so habe ich dann angefangen, in das Leben dieses Pavel einzutauchen. Habe es nur für meine Freundin getan, also die Pavli im Buch. Und irgendwann haben wir gesagt, boah, das ist so spannend. Das könnte ein Buch werden. Und da ist jetzt ganz viel Herzblut drin, weil für mich ist das ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis dieses Pavel Wodak, den ich ja eigentlich schon Jahre vorher gesucht habe. Tja, und auch das Vermächtnis meiner Freundin, die im Oktober unerwartet gestorben ist. Und dadurch hat es jetzt für mich zumindest noch eine andere Bedeutung. Weil da bleibt jetzt eine ganze Menge. Jo, das so zur Entstehungsgeschichte. Also irgendwie schließen sich da ganz viele Kreise, sowohl in dem Buch, weil wenn ich mal tiefer gucke, wofür die 1968 geschrieben haben, das ist ja 1989 wahr geworden, steht auch im Buch drin, wie er dann 1990 das erste Mal wieder Heimatboden betreten darf. Es schließt sich auch ein ganz anderer Kreis, weil er hat im Zweiten Weltkrieg eine tiefe Abneigung gegen Deutschland entwickelt, obwohl seine eigene Mutter auch Deutsche war. Und nach der Flucht, ausgerechnet das Land der Täter, wird zum Freund und Retter. Und wenn ich mal ein bisschen größer gucke, schließt sich auch ein Kreis. Er hat immer von einem Buch geträumt über sein Leben. Nicht um sich irgendwie zu profilieren als Schriftsteller, sondern um so eine Botschaft zu hinterlassen, dass ich die Geschichte nicht wiederholen darf. Er hat es nicht mehr geschafft, es fertigzustellen. Ist dann mit 82 Jahren gestorben. Und ausgerechnet eins der Heimkinder, denen er sein ganzes Leben, sein ganzes berufliches Engagement widmete, vollendet quasi, was ihm nicht mehr möglich war. Und das finde ich schon cool.
Ja. Ja, das ist es, ja. Danke. Vielleicht noch das Zitat?
Ach, genau. Ja, ein Mensch, den ich sehr bewundere, auch schon lange vor dieser ganzen Geschichte, ist Václav Havel. Ist für mich einer der größten Humanisten unserer Zeit gewesen. Und das Zitat steht auch hinten drauf und es fasst irgendwie das Buch zusammen. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Václav Havel. Stimmt, ne? Ja, sind Fragen? Wir hätten noch 5 Minuten. Ich beantworte es gerne, wenn irgendjemand noch was wissen möchte. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich das hier einfach mal erzählen durfte. Wie gesagt, ich finde es recht aktuell. Es ist auch so der Einblick in die Seele eines Flüchtlings. Nach außen ist das immer so heile Welt, das war bei der Familie auch. Die wurden mit offenen Armen empfangen, es wurde ein Chefarzt-Bungalow hergerichtet, die Klinik in Warburg in Ostwestfalen hat die Familie aufgenommen. Er konnte sofort anfangen zu arbeiten. Aber hier in dem Buch ist dann schon beschrieben, so innen drin ist so ein Heimatverlust nicht zu unterschätzen. Macht schon mehr mit Menschen. Und wenn wir mal so nach draußen gucken, ist es doch recht aktuell. Und auch heute stellen sich immer noch Panzer gegen Menschlichkeit. Pressefreiheit, wenn ich mal Nachrichten gucke, ist nicht in allen Ländern Europas eine Selbstverständlichkeit. Und insofern freue ich mich wirklich, dass Pendragon den Mut hatte und die Spontanität, innerhalb von wenigen Monaten dieses Buch zu produzieren. Dankeschön.
Danke dir, Sandra.
Ach so. Jetzt. Oh. Ich versuch's nochmal. Ja, jetzt geht's, ne? Also, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, Sie zu sehen. Und mein Name ist Bernd Richard Knospe. Ich komme aus Hamburg. Und ich möchte Ihnen heute einen Krimi vorstellen. Da steht er. Ich danke dem ProTalk Verlag, dass man mir diese Möglichkeit geboten hat. Ich möchte gern etwas vorab über den Titel oder zu dem Titel sagen. Blue Note Girl. Blue Notes, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, sind der Sprache des Jazz oder des Blues entliehen. Und bei den Blue Notes handelt es sich um Töne, die im westlichen Tonsystem nicht bekannt sind und die aber vom Charakter her das ausmachen, was der Jazz oder was der Blues eigentlich ist. Und ein bisschen frei übersetzt kann man eigentlich sagen, es sind Zwischentöne und es sind eben ganz besondere Töne, die einen ganz besonderen Charakter haben. Und Blue, das Wort an sich aus dem Englischen, ist ja auch, steht ja auch stellvertretend für Melancholie und ein bisschen Schwermut. Und dieses Wortspiel insgesamt charakterisiert eigentlich die Hauptdarstellerin besonders gut. Und da ist die Entscheidung gefallen, den Titel so zu wählen, und der lässt sich auch nicht wirklich ins Deutsche übersetzen. Und das Blue Note Girl heißt Janina Nossack, und über deren Geschichte möchte ich Ihnen was erzählen. Es geht um eine Sängerin, die in Hamburg nach ihrem ersten erfolgreichen Jazzkonzert spurlos verschwunden ist. Ich lese zwei Passagen aus dem Roman, und ich fange witzigerweise mit dem Prolog an, aber der Prolog ist auch wirklich der richtige Einstieg, um zu wissen, in welche Grundrichtung geht dieses Buch oder wovon handelt es letztendlich oder was wird der rote Faden dieses Romans. Und insofern ist der Anfang in diesem Fall auch wirklich gut gewählt. Eins vorweg noch, ich lese aus dem Buch, ich lese aber vom Blatt ab, weil ich durch eine Augenerkrankung ein bisschen gehandicapt bin und mir die Buchstaben in der Größe machen muss, um sie wirklich gut zu erkennen. Ich hätte lieben gern aus dem Buch direkt gelesen, weil es mein Debüt ist und mich das auch wirklich sehr stolz macht, das hier präsentieren zu dürfen. Aber ich gehe dann doch lieber auf Nummer sicher und wähle die Möglichkeit, die auch vielleicht für Sie dann ein bisschen besser ist. Prolog. Erik Teubner sah Janina Nossack im Club auf die Bühne steigen. Sie begleitete sich auf dem Klavier, sang mit geschlossenen Augen und leicht zur Seite geneigtem Kopf, als lausche sie einer inneren Stimme, die ihr diese verstörende...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.